Audio Now.
Ja, dass Menschen was vorantreiben, ist unbedingt notwendig in der Wirtschaft. Die Frage ist, ob sie deswegen sozusagen heilig gesprochen werden und als Idole eine Rolle einnehmen müssen. Das verträgt sich meistens nicht mit einer kollegialen Arbeitsatmosphäre, die geschaffen wird. Das sieht man auch an Elon Musk und übrigens auch an Steve Jobs.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Wieder eine neue Woche rum, so schnell geht das.
Und ihr wisst ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und unsere heutige Gästin sitzt uns mal wieder gegenüber. Das ist sehr, sehr schön. Marie-Louise Wolf, Autorin unter anderem, denn es dreht sich bei uns mal wieder um die Digitalisierung, aber vor allem um die Gefahren der Digitalisierung.
Ja, hallo erstmal.
Ja, hallo.
Hallo.
Sie haben ein Buch geschrieben, das ist ja dieses Jahr erschienen mit dem Titel, jetzt muss ich es vorlesen, Die Anbetung über die Superideologie namens Digitalisierung. Da habe ich dann schon, fand ich einen harten Titel und das hat mich interessiert.
Darüber sprechen wir dann gleich. Erstmal noch ganz kurz zu Ihnen. Sie haben Anglistik und Musikwissenschaften studiert, dann an verschiedenen Unternehmen eine Laufbahn gehabt. Bayer, Sony, dann Geschäftsführerin von EWI Einfach, einer E.ON-Tochter. Dann waren Sie im Vorstand von Mainovia und zurzeit Vorstandschefin bei der Entega AG und auch noch Aufsichtsrätin und so weiter. Man hat ja heutzutage nicht mehr nur einen Job, habe ich so das Gefühl, wenn man mit den unseren Podcast-Gästen spricht.
Sie haben am Ende des Buches, glaube ich, da ging es dann um so ein bisschen Conclusio und so Empfehlungen, was Sie empfehlen, eine Gewinnwarnung für Digitalisierung ausgesprochen. Das ist ja eher so ein Börsenfachbegriff für börsennotierte Unternehmen, wenn man Aktionäre davor warnt, dass es schlechter werden könnte oder die Lage des Unternehmens nicht gut aussieht. Es wäre jetzt vermessen, glaube ich, zu fragen, in drei Sätzen zu sagen, warum Sie jetzt so negativ für die Digitalisierung eingestellt sind. Das ganze Buch dreht sich ja darum, aber vielleicht fangen wir einfach anders an. Was hat Ihnen denn Digitalisierung im Leben gebracht? Gibt es irgendwas, was Sie sagen würden, ja, das fand ich gut? Irgendwas?
Ja, gut finde ich schon, dass ich unbegrenzt recherchieren kann, zum Beispiel auch für so ein Buch. Ja, und mir heute einen Vortrag anhören kann von Hannah Arendt aus den 50er Jahren oder ein Interview. Zack, habe ich es. Ne? Einmal eingeben, hat man es. Also das ist schon großartig. Die anderen Seiten kennen wir auch. Ne? Viel mehr Stress, viel mehr Hektik, zu viel Informationen am Tag.
Aber Sie haben auch ein Smartphone, wenn ich fragen darf, oder?
Naja, braucht man für den Beruf.
Man ist gezwungen.
Man ist wirklich gezwungen. Natürlich ergeben sich sehr viele Vereinfachungen dadurch. Ja, die würde ich auch niemals in Abrede stellen und tue ich auch im Buch nicht.
Jetzt abgesehen von Recherche, gibt es noch andere? Also nutzen Sie das irgendwie? Ich finde es ganz gut, wenn man die einfachen Sachen nimmt. Zum Beispiel bei der Bahn. Ich muss nicht erst ein Ticket ziehen. Ich mache das einfach digital.
Genau. Bei der Bahn mache ich es. Amazon mache ich nicht.
Also das Amazon nicht?
Nein.
Auch nicht shoppen? Irgendwas?
Nein.
Konsequent.
Das ist konsequent.
Darüber kann man ja gleich reden, warum das so ist. Du hast im Buch auch geschrieben, Sie haben im Buch auch geschrieben, dass Sie jetzt keine Digitalisierungsexpertin sind, sondern vor allen Dingen Managerin.
Ja.
Jetzt leiten Sie auch ein Unternehmen, Energiewirtschaft. Mhm. Ich meine, auch da kommt man nicht ohne Digitalisierung, glaube ich, heutzutage aus. Treiben Sie das Thema trotzdem voran, obwohl Sie wissen, welche Nachteile es hat, oder?
Ja, also wir sind ja Energieleute, aber legen auch Glasfaserkabel und sind der Meinung, auch digitale Infrastruktur ist ganz wesentlich, ja, für das, was wir eben besprochen haben, auch um Unternehmen schneller zu machen. Wir brauchen automatisierte Vorgänge heute. Zettelwirtschaft können wir uns alle nicht mehr leisten. Dafür ist das unabdingbar. Ja, aber ich sag mal zwei, drei Beispiele. Das ist auch mit Gewinnwarnung gemeint. Ein Taxiunternehmen, was Uber heißt, noch nie einen Pfennig verdient hat, kein Cent. Fahrer beschäftigt, die unter Mindestlohn bezahlt werden. 82 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt wert. Jetzt gerade habe ich gelesen, ein Unternehmen, das heißt Flaschenpost, ist ein einfacher Lieferdienst. Ist gerade auch für Milliarden verkauft worden. Ich meine, Lieferdienste haben wir
ohne Ende.
ohne Ende. Und seit ich Kind war mit dem Milchverkäufer, da war auch ein Lieferdienst. Und gerade die Flaschenpost, ne, die auch unterbezahlte Fahrer beschäftigt, wird dann für Milliarden vertickt, noch nie einen Gewinn erwirtschaftet. Das ist aus meiner Sicht das Thema Gewinnwarnung.
Ja. Ist das so ein Leidensdruck ist jetzt vielleicht zu groß gesagt, aber irgendwas muss sie ja bewogen haben, ja, dass sie dann auf die Idee gekommen sind, so ja, ein Buch zu schreiben. Also ja, was war so das Gefühl heraus, dass sie sagten, das muss jetzt mal raus?
Ja, das kann ich Ihnen erzählen. Also es gab zwei Beweggründe. Einmal beschäftigen wir uns in der Energiewirtschaft sehr stark mit Energiewende und wie können wir Deutschland klimaneutral machen. Und das ist sehr viel Arbeit und bedarf sehr großer Erfindungen, dass man da überhaupt hinkommt. Ich bin jetzt in den letzten 6, 7 Jahren sehr oft mit Staatsdelegationen, also Bundesregierung, Landesregierung, unterwegs gewesen, so auch im Silicon Valley und in Asien. Und gerade im Silicon Valley haben wir diese ganzen Unternehmen besucht, Tesla, Facebook, alles, was die großen Namen, Google, und haben auch sehr oft mit Investoren gesprochen, ja, die sozusagen uns erklärt haben, wie man denn ein großes Unternehmen aufbaut. Und wenn Sie da hinkommen, also aus Deutschland fahren Sie dahin als Manager, weil das ist doch der Gral, wo die alle wissen, wie es geht, ne? Wie man neue Unternehmen macht und wie man Innovationen und Fortschritt hinkriegt. Und dann fahren Sie dahin und diese Leute reden erstmal nur über Geld. Ja, die erklären uns, eine Unternehmensidee muss von vornherein so aussehen, dass sie in kurzer Zeit 1 Milliarde Umsatz machen damit. 1 Milliarde in kurzer Zeit. Das geht eigentlich nur über Plattformen aufbauen und Dinge übernehmen, die es eigentlich schon gibt, aber mit relativ kleinen Löhnen, ja, und digital und möglichst weltweit oder über große Gebiete. Das heißt, die Technik oder die Folge davon ist, dass lokale Anbieter an die Wand gedrückt werden, Unternehmen, die ordentliche Löhne zahlen, vom Markt gedrückt werden. Und dann muss man mal sehen, ob das überhaupt geht, ob das Unternehmen überhaupt lebensfähig ist. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Delivery Hero, haben Sie schon mal gehört? Mhm. Essenslieferdienst, gerade DAX aufgenommen worden in den DAX, noch nie einen Pfennig verdient. Ja, das ist dieselbe Geschichte. Sie sehen Fahrradboten mit Kissen auf dem Rücken, sehr schlecht bezahlt, in Deutschland übrigens verboten, wegen Mindestlohn nicht eingehalten, aber hoch bewertet an der Börse.
Das war ja auch ein Kapitel, dann können wir ja gleich mal dahin springen, mit dem Titel Geldverbrennung im Silicon Valley. Da hören wir natürlich hier anderes, ja, von Frank Thelen bis Carsten Maschmeyer, alle waren sie dort und singen das Loblied auf Silicon Valley. Klar geht es immer wieder um Geld und wir merken das ja auch.
Es geht nur um Geld, es geht nicht um Ideen, es geht um Geld.
Ja, wir merken das ja auch bei unseren deutschen Unternehmen wie Celonis und so, die dann eben ihr Geld hier nicht kriegen und sie müssen sich logischerweise woanders holen. Und das, sagen sie immer, ist unser Nachteil. Im Silicon Valley liegt das Geld nicht auf der Straße, aber es gibt genug, dass man seine Ideen ausleben kann. Ist das nicht der Lauf der Dinge im Kapitalismus?
Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Im Moment sind wir in der Corona-Pandemie, ne? Seit jetzt im 9. Monat. Hm. Die Digitalisierung hat uns ja nicht gerettet. Was der Hoffnungsschimmer jetzt ist, ist ein Impfstoff. Und wenn Sie mal schauen, wo dieser Impfstoff denn herkommt, dann kommt er aus Mainz, aus Tübingen und aus Oxford. Ja, von kleinen Firmen, aus Laboren.
Und wo sind die Börsen notiert?
Entwickelt haben.
Die sind in New York Börsen notiert, weil sie eben in Deutschland nicht
unterkommen. Naja, aber entwickelt haben sie es hier.
Ich möchte mal ein anderes Beispiel machen. Sie haben jetzt natürlich Plattformen vor allem genannt. Ne? Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Jetzt Elon Musk ist ja auch jemand, den Sie stark kritisieren. Aber das ist wirklich einer, über den wir auch viel reden im Podcast. Ne? Der wird ja auch gerne gehypt und da kann man bestimmt einige Fragezeichen dran machen an den guten Mann. Ja, aber ich sage jetzt mal das große Aber. Wenn wir SpaceX nehmen, er hat es geschafft, da Raketen wieder landen zu lassen, als privates Raumfahrtunternehmen Leute zur internationalen Raumstation zu fliegen und hat da Jahre in Kauf genommen und wirklich viel Geld investiert. Ohne Geld geht es ja im Kapitalismus nun mal nicht. Er hat mit Tesla schon auch was geschafft und will jetzt hier in Berlin die größte Gigafabrik bauen und damit auch in Deutschland Jobs schaffen, was vielleicht anderen so noch nicht geschafft haben von unseren Autobauern, die natürlich auch viele Jobs, aber wenn wir auf Elektro schauen jetzt, in den Elektrobereich, ne? Also natürlich, sonst ist natürlich die Autoindustrie in Deutschland noch viel größer, aber er schafft zumindest hier was in Berlin. Und das sind ja schon nochmal andere Argumente als jetzt diese klassische Plattformökonomie.
In der Tat ist Elon Musk jemand, der versucht, der kommt ja aus der Plattformindustrie, hat ja PayPal mit aufgebaut und hat sich dann entschieden, ich versuche es jetzt mal mit der Realwirtschaft, das ist sicher anzuerkennen. Über seinen Führungsstil habe ich genug geschrieben.
Ja, gut.
Aber
er soll ja gut bezahlen in Berlin, hieß es ja.
Das müssen wir dann mal abwarten, ja, wenn es soweit ist. Ich sage Ihnen mal, also ich kenne die Fabrik in Fremont. Er hat ja nur eine. Die hat er übrigens auch nicht selber gebaut, sondern von Toyota übernommen.
Ja.
Die in Nevada hat Panasonic gebaut und das ist jetzt die erste, die er baut. Mhm. Ne? Das muss man auch sehen. Und dann würde ich einfach darum bitten, dass man bei aller Kritik, die ich auch habe am Erfindergeist und an der Schnelligkeit der deutschen Autoindustrie, wie viele Werke und Fabriken eröffnen die denn? In welch großer Zahl produzieren die eigentlich? Und was macht Herr Musk im Vergleich? Wissen Sie, es sind Größenordnungen, die sind so unterschiedlich. Das heißt nicht, dass er nicht auch was Tolles erreicht hat. Aber ich finde die Vergleiche so haarsträubend. Und ärgere mich auch manchmal darüber, dass der einen Lorbeerkranz kriegt, wenn er die Fabrik eröffnet. Wir haben gerade eine Gigafabrik in Darmstadt gebaut für Akasol, auch ein Batteriehersteller. Da kommt aber kein Minister angereist. Ja, und
haben Sie da mal angerufen, gefragt, warum nicht?
Ich habe es schon mal öfter fallen lassen.
Das wäre meine Frage, weil er hat ja vor ein paar Tagen angekündigt, das soll ja die größte Batteriefabrik der Welt werden dort, ohne dass er schon Bauantrag hat, aber egal. Und Herr Altmaier hat auch gleich Fördermittel versprochen.
Ja.
Ist das eventuell vielleicht ein bisschen zu früh oder sollte er vorsichtiger mit den Fördermitteln hantieren?
Das müssen wir Herrn Altmaier überlassen. Der hat da sicher die Übersicht, wo die Fördermittel hingehören. Aber jedenfalls merkt man, dass man mit so einem Star-Appeal einfach mehr erreicht anscheinend, als wenn man wirklich sehr ordentlich und seriös und in viel größerem Maßstab Arbeitsplätze und Produkte produziert.
Was ziehen wir denn daraus dann für eine Konsequenz? Heißt das, wir müssen auch einfach uns dem, der Zeitgeist ist ja offensichtlich so, müssen wir so hinnehmen leider anscheinend. Entweder wir versuchen das zu ändern, aber das ist natürlich ein langwieriger Prozess, oder man muss sich für jede Firma so ein Testimonial aufbauen, oder wie verstehe ich das dann? Dass die
Nein,
das nicht
gar nicht. Wir müssen seriös bleiben. Ja, das ist eine europäische Qualität und bloß nicht uns anfangen, wie im Showgeschäft zu benehmen.
Ich versuche nur mal die andere Seite hier einzunehmen.
Die Journalisten bitten, die Leistung zu vergleichen, die am Ende rauskommt.
Genau, du zitierst ein Zitat noch aus dem Buch, ein Satz nur, einsame Helden, die, oder ich weiß gar nicht, ob das von dir jetzt war oder du jemand zitiert hast, oder sie jemand zitiert haben, sorry. Einsame Helden, die angeblich für Fortschritt sorgen, damit war ja nicht nur Musk gemeint, sondern auch stellenweise Steve Jobs zum Beispiel, der große Gralshüter, diese hätten die Kultur des Silicon Valley zerstört. Aber meine Frage wäre jetzt, braucht es nicht gerade die Macher, die irgendwas vorantreiben? Ich denke da so vor 150 Jahren oder noch länger Siemens, Thyssen, Krupp oder wie sie heute heißen wird, Sixt, Hertz. Das waren ja auch solche Macher. Ob die alle so tolle Leute waren oder Menschen waren und ihre Angestellten gut behandelt haben, stelle ich mir mal jetzt in Frage. Aber das braucht es doch manchmal, dass da Menschen was vorantreiben.
Ja, natürlich braucht es die. Ja, dass Menschen was vorantreiben, ist unbedingt notwendig in der Wirtschaft. Die Frage ist, ob sie deswegen sozusagen heilig gesprochen werden und als Idole eine Rolle einnehmen müssen. Das verträgt sich meistens nicht mit einer kollegialen Arbeitsatmosphäre, die geschaffen wird. Das sieht man auch an Elon Musk und übrigens auch an Steve Jobs. Aber das sind Vorbilder, die aus Amerika kommen und die aus meiner Sicht stark von Hollywood beeinflusst sind, so im Image. Und das wäre gerade was, Sie haben ja am Anfang gefragt, was machen wir in Europa? Davon sollte sich Europa tunlichst weiter absetzen.
Von dieser Kultur?
Ja, von dieser Showkultur.
Wenn Sie mit Ihren Argumenten kommen, was wirft man ihm da entgegen? Also wenn Sie jetzt unterwegs sind hier in Deutschland mit Politikern sprechen oder mit anderen Unternehmern, Ist das was, wo Sie sagen, ja, Sie haben recht, oder sagen Sie, oder ist, also stoßen Sie da auf viel Gegenliebe in Anführungszeichen?
Also ehrlich gesagt, in Fachkreisen, auch in der Automobilindustrie, gilt Herr Musk als unseriös.
Ja.
Ja, ganz klar.
Also mich interessiert das immer wirklich, noch, weil das ist.
Ja, ja. Ich meine, ich kenne die Zitate von Herrn
Dies
Vorgängers noch, Vorgänger Müller und so, die ihn natürlich belächelt haben. Das Lächeln hat dann irgendwann aufgehört. Da gab es ja schon ein bisschen Einsehen. Ne? Und Herr Dies hat ja das vorangebracht. Ne? Das ist ja fast schon eine Kopie der ganzen Geschichte, habe ich das Gefühl.
Ja, wir wollen ihn nicht belächeln. Also das tut man ja gar nicht. Mhm. Ja. Aber wir müssen halt auch die Kirche im Dorf lassen. Herr Musk hat im letzten Jahr 360.000 Autos produziert und VW 10 Millionen. Mhm.
Ja, das aber ist halt da sind wir schon wieder bei Elon Musk. Wir müssen es ja gar nicht an ihm nur aufhängen, sondern wirklich diese Kultur. Also es ist ja auch eine Art von Kulturheldentum und eine andere Art des Wirtschaftens oder mit der Plattformgesellschaft und so weiter. Das ist ja auch eine Art von Konstrukt. Und wenn Sie das kritisieren, bekommen Sie da dann, was bekommen Sie dann gesagt hier in Deutschland? Sagen dann, ja, Sie haben recht, aber wir können es nicht ändern oder wir müssen es ändern?
Also gerade was, also da sind wir jetzt bei dem anderen Thema völlig richtig. Plattformindustrie ist ja nicht Musk. Ja, der hat
keinen, nee, also mir geht es auch generell um dieses Ganze, ne? Weil Sie haben jetzt schon umfassende Kritik. Also
genau. Also Plattformwirtschaft heißt Google, Amazon etc. Ne? Ich baue eine riesige Weltplattform und sauge alle anderen Wettbewerber auf, ja, die mit ähnlichen Geschäften unterwegs sind. Das ist ja das Prinzip. Es wird keine zweite große Plattform geben und wahrscheinlich auch kein großes anderes Internetkaufhaus wie Amazon. Und da kann man schon an Kritik anwenden und die wird in Europa inzwischen relativ einhellig genauso gesehen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, dass so ein Unternehmen wie Amazon hier in Deutschland beispielsweise kaum oder keine Steuern zahlt, unsere Infrastruktur benutzt und Arbeiter beschäftigt, die in Logistikzentren nicht tarifgebunden sind, unsere Innenstädte aber sich entleeren, die Geschäfte bankrott gehen, wo noch gute Arbeitsplätze waren. Und dass dieses Geschäftsmodell von Plattform praktisch unbemerkt uns hier die Arbeit wegnimmt.
Aber das heißt, wir müssten Amazon dazu zwingen, anders zu wirtschaften, damit das gleiche gerecht ist.
Level playing.
Und dann wäre es okay, weil wenn wir uns aussperren, dann haben wir ja, also Globalisierung funktioniert so ja nicht.
Ich bin absolut für Globalisierung. Wir sind ein Exportland. Natürlich bin ich nicht dafür, dass wir zu Nationen zurückkehren, die abgeschottet wirtschaften. Ja. Aber wir müssen schon gleiche Bedingungen. Ja? Also wir haben hier ein Kartellamt, was in Deutschland sehr scharf darauf achtet, dass Wettbewerb bestehen bleibt. Und dann kommt jemand übers Internet und plötzlich können wir unser Kartellrecht nicht mehr anwenden. Das müssen wir weiterentwickeln. Und also das hat damit zu tun, gleiche Steuern. Das hat damit zu tun, dass wir die Bedingungen für Arbeit hier, Bedingungen für alle. Das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass wir uns um Datenschutz kümmern müssen. Wir müssen Regeln aufstellen, wer darf wie Daten speichern. Wer darf wie Algorithmen anwenden, auf welchen Daten. Ja. Das sind alles Themen, um die man sich jetzt kümmern muss.
Aber ist das unser Fehler oder der Fehler von den Plattformen? Also die machen es ja einfach.
Ja, der Einzelne hätte ja auch
natürlich
reagieren können.
Natürlich ist das unser Fehler, da haben Sie schon recht.
Ja, wir hätten ja gegensteuern können, oder? Irgendwann, also nicht nur die Gesetze und so weiter anpassen, sondern auch der Handel und die Wirtschaft selber. Wir überlassen ja freiheitlich und liberal unserer Wirtschaft das machen, manchmal greifen wir ein dann, wenn es zu viel wird, aber wir lassen sie ja eigentlich machen und das haben sie offenbar nicht, das haben sie verschlafen.
Genau.
Ich meine, Amazon ist jetzt so schnell nun auch nicht groß geworden, das hat ein bisschen gedauert, 98 und dann wieder so richtig Fahrt aufgenommen hat, waren wir bei 2015.
Ja.
Da haben einige wohl lange im Bett gelegen, oder?
Ja. Ja, am Anfang hat man ja auch gedacht, ach, das
gibt sich
Internet,
wieder.
Ne, das gibt sich wieder. Neuland. Und dass die das alles umsonst machen, das geht doch nie gut. Ja, es ist ja gar nicht umsonst, auch ein Thema meines Buches. Ja, dahinter stehen ja ganz andere Modelle.
Ja, genau, das haben viele. Und aber jetzt, weil man das sagten gerade mit der Steuer und Gegensteuer, jetzt versucht ja zum Beispiel Frankreich gegenzusteuern.
Genau.
Jetzt kürzlich, ich muss dazu sagen, kürzlich wurden die Briefe verschickt mit den Summen, die Google und Co. jetzt zahlen sollen, wäre das ein Ansatz, wo wir das schaffen könnten? Oder sehen Sie da in Europa ein Weg, dass man da jetzt wieder endlich gegensteuert?
Ja, ich sehe das. Also das Steuerthema ist ein Bereich, wo ja heftig gegengesteuert wird von der EU, Gott sei Dank. Das zweite Thema ist, dass sie jetzt anfangen, eine europäische Datenschutzverordnung zu entwickeln, die ganz andere, schärfere Bedingungen für diese Konzerne in die Welt bringen wird, also viel schärfer als unsere jetzige Datenschutzgrundverordnung, die ja das Spiel wieder mit uns spielt. Ja, ich muss Cookies freigeben. Ja, nicht andersrum. Eigentlich müsste es andersrum sein. Ne? Natürlich müsste ich ins Internet gehen, ohne direkt abgehört zu werden.
Genau, aber die Grundlage müsste eine andere sein. Ne? Erstmal gar nicht speichern,
umgedreht werden.
Es sei denn, ich erlaube es. Oder so. Genau. Das war ja dein Ansatz, Ihr Ansatz.
Genau. Wir können uns auch duzen.
Jetzt ist die Hälfte rum.
Und da wird dran gearbeitet in der EU. Von daher ist da schon einiges auf dem Weg. Und wenn Sie in die Zeitungen schauen, wird darüber ja auch oft gesprochen inzwischen.
Ich wollte da noch kurz einhaken. In den USA gab es ja auch vereinzelt Ansätze. Ja. Mit Trump ist das natürlich schwierig gewesen, aber es könnte ja jetzt ja was werden, gegen die Monopole vorzugehen. Es gab ja alte Beispiele wie Rockefeller und AT&T. Ja. Sehen Sie da ähnlich, dass da noch wieder mal eine Chance besteht oder siehe Microsoft, dass das bei Digitalunternehmen nicht funktioniert?
Ich glaube, dass das jetzt kommt mit beiden. Auch in den USA gibt es Ansätze in der Regulierung. Auch in den USA gibt es viele Menschen, die sagen, wir wollen Wettbewerb, wir wollen diese Monopole nicht, weil das nicht gut ist. Wir wollen auch diese Umsonstwirtschaft nicht, die hintenrum uns irgendwo anders was abknöpft, weil ein Grundprinzip von Wirtschaft ist, dass Leistung einen Preis hat. Also da wird auf jeden Fall mit beiden ganz anderer Wind wehen.
Also ich weiß eigentlich die Antwort wahrscheinlich schon, aber wie schaffen wir es denn? Also erstmal glauben Sie, dass vor allem jüngere Leute wahrscheinlich zu leichtsinnig sind mit ihren Daten? Wir haben eben auch schon ein bisschen über Daten gesprochen. Und wie ändern wir das? Also wie schaffen wir es, ein Bewusstsein zu ändern, dass man nicht bei Google, Facebook und Co. alles erstmal zulässt und sich vielleicht sogar ausspionieren lässt?
Oder bei TikTok.
Oder TikTok oder was auch immer. Genau. Glauben Sie, dass das Kind im Brunnen gefallen ist oder sehen Sie schon Ansätze, dass es da eine aufgeklärte Generation gibt, die sagt, machen wir nicht mit?
Also ich glaube in der Tat, dass es schon auch in der ganz jungen Generation einen Teil gibt, die sehr wach sind.
So wie Fridays for Future.
Genau. Und sagen, das machen wir so dann doch nicht mehr mit. Ich glaube aber andererseits, dass es nicht so sein kann, dass jeder sozusagen bewaffnet mit Datenschutzwissen das Handy aufmacht, sondern da muss ein Staat schützen. Ja, vor diesen Grundgefahren muss ein Staat schützen. Ob ich dann meine Kinderfotos auf TikTok einstelle, ist dann immer noch meine Sache. Ja, ob ich da alle Mauern durchbreche und sage, ich mache das jetzt. Also da muss schon jeder selber verantwortlich handeln. Aber ich sag mal, diese Grundschranken, die muss ein Staat installieren.
Ist da die DSGVO jetzt ein erster Schritt oder sehen
die
Sie, dass das halbwegs funktioniert?
Ist ein erster Schritt, aber die wird halt
nicht genutzt.
Das ist halt zu
weggeklickt.
Genau. Ja, und ich meine, das ist ja auch geschickt. Ja, ich gehe auf eine Online-Zeitung und die sagen mir sofort, akzeptieren oder du liest nicht weiter. Ja, der Anfang des Artikels ist schon gelesen. Da ist klar, dass man das wegklickt. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ja, dazu fordere ich auf, dass wir uns dazu Gedanken machen. Und das können wir nicht jedem einzelnen Menschen zumuten. Ja, ich sage Ihnen mal, wenn wir Produkte auf den Markt bringen, müssen wir auch die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn die Firma Hip ein Gläschen auf den Markt bringt, muss sie auch dafür haften, dass da keine schädlichen Stoffe drin sind.
Wir hatten ja über die Monopole gesprochen oder die Plattform zumindest, ne, mit Amazon, und du hast einen ganz interessanten, oder Sie haben einen ganz interessanten Aspekt.
Das wird jetzt der Running Gag, würde ich sagen.
Genau. Amazon hat ja seinen Marktplatz und dann hatten Sie das ins Spiel gebracht, Rangliste oder Marktplatz, ist da die Auflistung doch nicht eher eine bezahlte Rangliste? Also kann man da nicht schon auch einschreiten in Sachen Wettbewerbsverzerrung, was Amazon ja, was man diversen Sachen hört, an Beispielen auch, wie die unter Druck gesetzt werden, wie die Preise manipuliert werden.
Ne?
Warum schreitet hier niemand ein? Warum funktioniert es nicht? Verstehe nicht. Die Gesetze sind ja eigentlich da gegen Wettbewerbsverzerrung und so weiter.
Es gibt da inzwischen auch einige Verfahren, ne, gegen Amazon, genau mit dem Prinzip, du kannst nicht Marktplatz sein und gleichzeitig die Produkte auf deinem Marktplatz kopieren und Preisdruck ausüben. Das geht einfach nicht, so gehen die ja vor. Ne? Die sehen ja genau, was verkauft sich gerade gut und was kann ich leicht kopieren und dann kopieren sie es. Ja, und neben dem, der da angeboten hat auf dem Amazon-Marktplatz sofort den Umsatz weg. Dagegen wird vorgegangen, in den USA relativ heftig, in Europa auch, aber bisher ohne Erfolg.
Das ist das die Krux der Digitalunternehmen, der Großen, dass sie eben Globalisierung quasi in sich drin haben.
Aber wenn ich das so mehr zu anhöre, dann ist eigentlich ihre Hauptkritik ja eher der Umgang oder die Zügellosigkeit und nicht unbedingt das Verteufeln von Technologie.
Genau, richtig. Nein, nicht
also das Verteufeln. Also, es ist eigentlich am Ende wie immer der Anwender dahinter.
Da gab es ja ein schönes Zitat in Ihrem Buch von Saskia Essen: Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit besteht in dem Aufstieg komplexer räuberischer Formationen. Das so ist damit es gemeint, ja.
Damit, das ist genau.
Hat darüber
das
nicht Karl Marx auch geschrieben? So es ähnlich, hat sich nicht viel geändert seitdem, oder?
Nein.
Zwischendurch kam man Zeit der Ruhe vielleicht.
Und aber jetzt haben wir die natürlich über das Internet. Das Internet macht es so einfach. Ja. Ja, das ist der neue Schritt. Ich kann heute eine Firma entwickeln, die weltweit eine Leistung anbietet und dafür sofort, der Finanzmarkt spielt da ja mit, 50 Milliarden Kapital aufnehmen.
Jetzt will ich doch mal was Positives noch gucken, ob wir was rauskriegen hier. Die Beispiele von Ihnen waren ja Uber, Musk und so, das alles die großen Geldverbrenner auf dieser Welt. Es gibt aber Millionen wahrscheinlich von Startups, die alle jung sind und Ziele haben und auch nachhaltige Ziele.
Gegen Startups, ne?
Also die wollen ja was erreichen.
Ja.
Gibt da gibt es auch positive viele Beispiele. Ich weiß, in Afrika, da irgendein Startup, was mit Drohnen Medikamente ausliefert. Das ist doch eine schöne Sache, oder?
Ja, gerade in Afrika haben wir viel Bedarf an Startup und an Entwicklung. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Trotzdem muss man, sind wir mal bei Herrn Thelen, ja, also ich finde es ganz wichtig, mit dem Brennen für die Idee anzufangen, für die Unternehmensidee und nicht mit dem Leuchten in den Augen, weil es so viele Millionen dafür gibt. Ja, und das ist mein Erlebnis im Silicon Valley gewesen, dass es eben fast nur noch ums Geld geht und nicht um, welche Idee ist denn wirklich sinnvoll? Was für ein Problem löse ich eigentlich mit meinem Unternehmen? Denn darum muss es doch im Unternehmertum gehen.
Ja, sind Sie...
Ja, oder kann die Idee... Ist es nicht wichtig, heute in diesem System, in diesem globalisierten System, zumindest in der Industriemächte, zwingend notwendig, wenn ich eine Idee durchbringen will, braucht sie viel Geld, da muss sie schnell irgendeine Durchdringung erreichen, damit sie überleben kann? Oder ist das anders? Es scheint mir so, als ob man nur überleben kann, wenn man ganz schnell ganz groß wird, sonst...
Ja, aber ich erinnere noch mal an die Impfstoffe. Ja, die Firma BioNTech ist seit 20 Jahren in Mainz, hat an einem Krebsmedikament und an anderen geforscht. Und ich kenne das Gebäude zufällig, weil ich da dauernd vorbeifahre.
An der Goldgrube oder wie war das?
Ja. Ja, die haben ja auch 20 Jahre überlebt. Und wenn Sie sich die Gründer und den CEO und seine Frau anschauen, die Leiterin der Forschung ist, ja, das sind eben genau ganz andere Typen. Die brennen für das, was sie da tun. Und das Thema Geld kommt an x-ter Stelle dahinter.
Ja, Forscher.
Ja, das sind Forscher und Entwickler. Mhm. Ne? So, und das sind, ich sage Ihnen mal, die Epidemiologie, die wir ja jetzt so brauchen. Und wir werden übrigens auch einen nächsten Impfstoff brauchen, weil es wird ein weiterer SARS-Virus kommen. Mhm. Und hoffentlich warten wir dann nicht 9 Monate und legen die ganze Wirtschaft lahm, weil wir ihn nicht haben. Ja, das ist doch der Skandal.
Mhm. Jetzt haben wir ja schon rausgefunden, dass es vor allem um das Verhalten der Menschen geht, also wie man umgeht mit bestimmten Dingen oder wie man Geschäftsmodelle ausnutzt oder nicht ausnutzt.
Wenn wir jetzt, und welche Vorbilder wir haben.
Ja, wenn wir jetzt USA nehmen, wir nehmen Asien, im Speziellen China und wir nehmen Europa. Sind Sie da optimistisch, dass wir da mal auf einen grünen Zweig kommen? Ich nämlich nicht. Also in dem Sinne, dass man wir hier bestimmte Gesetze machen, damit Amazon seine Steuern zahlt und so weiter und so weiter. Dass man da wirklich in den Gleichklang kommt auf der Welt, dass wir da faire Wettbewerbsbedingungen haben zum großen Teil zumindest. Glauben Sie,
dass also ich klappt? Glaube, dass wir daran arbeiten und dass wir da anfangen, das gerade zu verstehen, was da eigentlich stattfindet. Und ich kann Ihnen sagen, ich halte das für enorm schwierig. Das ist schwieriger als eine Rakete zum
Mond. Ja, da geht es ja um den Menschen.
Ja? Naja, da geht es vor allen Dingen darum, einen Kompromiss zu finden und eine einheitliche Sichtweise herzustellen. Zu der Mondfahrt kann ich gleich auch noch was sagen. Das ist heute schwieriger, als eine Rakete hochzuschießen. Ne? Das ist wirklich eine extrem schwere Aufgabe. Und wenn Sie Frau Merkel sehen manchmal, ne, in manchen Situationen mit G20, dann haben Sie ein bisschen einen Eindruck, wie schwierig das ist. Darum geht es aber heute. Das Klimaproblem werden wir nicht anders lösen.
Ja.
Ja? Da bin ich ja bei vielen Kritikern, die sagen, Deutschland alleine hat nun auch keinen Sinn. Es hat zwar trotzdem Sinn, aber als Deutschland alleine schaffen wir das natürlich nicht. Ja, da brauchen wir schon alle zusammen. Und natürlich brauchen wir auch alle zusammen, um zu sagen, diese Plattformindustrie, die macht hier Räumungsverkauf bei uns, das müssen wir jetzt mal einhegen. Ja, aber ich glaube an Aufklärung und ich glaube an Argumente.
Ja, wie können wir denn da anfangen? Ich sehe da, also zum einen hätte ich hier noch 1000 Themen von Zukunft ohne Arbeit und Richard genau. David Brecht, was alles in dem Buch noch drin steht, wir könnten wahrscheinlich noch mal eine Folge machen. Es ist so viel, zum Beispiel Grundeinkommen war ein großes Thema in dem Buch. Oder eben, was sagen Sie zu Steuer auf Robotern? Das war ja auch mal eine Idee zu sagen, mit jedem Schritt der Digitalisierung oder Durchdringung auch von Robotertechnik und so weiter, dass man da anfängt und den Leuten dann auch Angst nimmt und versucht, die Gesellschaft damit aufzufangen. Weil das war ja Brechts Sorge, ne? Dass wir keine Arbeit mehr haben und damit auch nichts mehr verdienen. Und
ja, also ich habe mir auch Roboter in Japan angeguckt und man ist dann immer enttäuscht, was die noch nicht können.
Würden Sie sich keinen Roboter nach Hause holen?
Nein.
Es geht ja um die, die die Arbeit verdrängen. Ja, so, ja. Weiß nicht, was
aber auch Herr Musk auch hat das gemerkt, dass mit Robotern das nicht so einfach ist. Ne? Der wollte ja mal umstellen.
Wo sind wir denn? Ja, ich überlege, ob ich das Thema noch anfange, aber ich empfehle das echt, das Buch zu lesen, an jeden, der mit Digitalisierung zu tun hat oder sich dafür interessiert. Sehr interessant. Ich fand noch interessant die Geschichte mit Larry Fink von BlackRock. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl oder ist so, dass sie da...
Jetzt musst du auch erzählen, worum es geht.
Ja, es geht ja darum, dass er mal einen Brief geschrieben hat in Sachen Nachhaltigkeit. Der größte Vermögensverwalter der Welt macht er auf einmal auf grün. So übersetze ich das.
So ist es.
Ich glaube ihm nicht. Sie haben ihm geglaubt und fanden das gut. Die Kritik an Musk und so alles gerechtfertigt, aber dem größten Vermögensverwalter der Welt, der sich einiges auf dem investigativen Kerbholz hat, sage ich mal so, zu glauben, dass er sich ändert. Also den Norwegern, die machen das ja schon seit Jahrzehnten, diese Nachhaltigkeitsschiene.
Ich glaube aber nicht, dass er sich ändert, weil er so nachhaltig geworden ist, sondern weil
sein Geld flöten geht.
Ja. Weil er dachte, das ist das bessere Investment.
Richtig.
Ja.
Genau, richtig.
Ja, da müsste er aber seine Regierung davon überzeugen.
Oder ja, alle Herr Biden, haben Sie gelesen, oder? Herr Biden will als erstes dem Pariser Abkommen wieder
und beitreten. Und er hat Al Gore engagiert.
Und er hat Al Gore engagiert, richtig. Also da kommt jetzt schon wieder ein anderer Drive rein.
Ja,
das ist doch ein optimistischer Ausblick zum Schluss.
Ja, aber ich wollte trotzdem zum Ende hin, gerade am Ende des Buches sind ja die, wie heißt es im Buch?
Er liest nach.
Also Vorschläge, auch private Vorschläge an die Menschen, wie sie sich ändern können oder anpassen können auch oder mögliche strukturelle Maßnahmen für eine Verbesserung der digitalen Bilanz. Das ist ja ziemlich viele und ich lasse sie auch ein bisschen als Maximalforderung. Wenn man das alles umsetzen müsste, müsste die Welt sich einmal um sich selbst drehen und dann, was wären die drei, wenn Sie sich was aussuchen dürften, was auf alle Fälle umgesetzt werden würde, was wären die drei wichtigsten?
Also ich sag mal, Sie haben recht mit Maximalforderungen, aber ich gehe immer nach dem Motto vor, man muss das Unmögliche fordern, damit das Mögliche passiert. Uns passiert ja nichts.
Da haben Sie wahrscheinlich was mit Herrn Musk gemeinsam.
Also das Wichtige ist für die Weltwirtschaft, dass wir anfangen, das CO2, was wir verbrauchen, auch in Preise umzusetzen. Ne? Also das muss auf jeden Fall passieren. Wir können nicht mehr so tun, als wenn CO2-Verschmutzung nichts kostet, weil wir werden es bitter bezahlen und wir müssen das in Preise umsetzen. Das ist das Allerwichtigste. Das fangen wir im nächsten Jahr ja an mit Benzin, Öl und Diesel. Aber das muss praktisch auf jeden Transport eines Buches draufgeschlagen werden. Ja, also ein Päckchen von Amazon, wo ein Lippenstift drin ist.
Und hier ist Flugticket.
Ne? Muss halt, ja, natürlich. Aber da muss der Preis für den Transport drauf. Also umsonst ist das eben nicht. Das Zweite ist, ich sag mal, im persönlichen Umgang, ich habe ja auch dafür ein paar Dinge aufgeschrieben, Handys weg vom Tisch. Ne? Gespräche werden dauernd gestört, Gedankengänge werden gestört, wenn man ein Handy auf dem Tisch liegen hat. Schon, wenn man es auf dem Tisch liegen hat. Geschweige denn, wenn man dauernd reinguckt.
Vibriert.
Ja, vibriert. Oder er sagt, ah, wie hieß das nochmal? Wie war das, was war das nochmal? Ah, ich gucke mal eben nach. Und schon ist der Gedanke weg. Ja, da, das stört den anderen, entzieht sofort die Aufmerksamkeit. Also da kann man ganz viel im persönlichen Umfeld mit erreichen, wenn man sich das abgewöhnt. Ja, und ich würde jetzt auch sagen, wo wir so viele Videokonferenzen machen, wäre es ganz wohltuend, wenn man sich doch wieder angewöhnt, mit den Menschen zu sprechen. Wenn man in der Firma ist, nicht nur an seinen Schreibtisch und an Teams zu gehen, sondern mal nebenan fragt, wie geht's dir denn eigentlich? Das sollten wir auf jeden Fall uns angewöhnen. Oder sogar im Zug sagen, geht Ihnen das auch so auf den Nerven mit der Maske? Mhm. Einfach diese, den menschlichen Analogkontakt pflegen und da wieder reinkommen.
Ein Plädoyer für die menschliche Kommunikation.
Fürs analoge
Gesellschaft.
Nicht gut.
Ja, das ist schön.
Ja, ich glaube, letzte Frage brauchen wir heute nicht.
Doch, doch, doch.
Doch, doch, hast du eine Idee?
Weil, ja, doch, das ist ja die Digitalisierung zu, mit der Digitalisierung zu leben. Wir werden sie ja nicht abschaffen. Nein. Also wo stehen wir da? Mit all Ihren Kritik und auch Empfehlungen, an welchen Schritt sind wir da, an welcher Note, wenn wir sagen, eins wäre, wir schaffen es irgendwann, damit ordentlich zu leben und Menschen zu bleiben und sechs geht totale Katastrophe, Überwachungsstaat und was auch immer, digitale Überwachung und alles ist kaputt.
Nein, nein, in Europa werden wir das schaffen, damit ordentlich umzugehen und auch die Vorteile zu nutzen, darum geht es ja, ne? Uns ein bisschen zu bilden, wie man gut damit umgeht.
Und wie stehen wir da so Noten, wenn wir das in Noten ausdrücken müssen? Wir wollen eine 1 erreichen, aber sind bei 3, 4, 5 gerade?
Ja, 4, würde ich sagen.
Dann also, haben wir ja noch einen Weg.
Dann wären die Chinesen aber bei 5, oder?
Ja, die sind auf jeden Fall bei 5.
Okay.
Minus.
Dann bin ich ja beruhigt. Wir haben die 3, die Chinesen 6. 5, ja. Die Amerikaner weiß ich nicht.
Ja, Marie-Louise Wolf, Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Danke.
Audio Now.